Islamfragen, ein Podcast zu Sinn und Unsinn der deutschen Islamdebatte. Mein Name ist Yannick Fienhus.
Mein Name ist Ercan Karici.
Wir haben uns heute hier zur ersten Folge des Jahres 2023 nach Jesus Christus zusammengefunden, um über, was zu tun, das ist schon mitten im Thema, um über Antisemitismus zu reden. Als Thema unserer Folge.
Oh Gott, jetzt spreche ich dir direkt schon ins Wort.
Völlig in Ordnung. Es ist ja auch ein kontroverses, heiß diskutiertes Thema. Da kann man sich schon mal ins Wort fallen.
Wisst ihr, Yannick und ich, wir versuchen uns stets gut vorzubereiten. Deswegen gab es dieses Mal auch ein Vorgespräch, das ihr auf unserem Instagram-Account Islamfragen-Podcast hören könnt. Jetzt allerdings erstmal für euch alle ein frohes neues Jahr.
Frohes neues.
Viel Frieden und Gesundheit, aber in erster Linie Frieden, will ich fast sagen. Was wünschst du dir dann, Yannick,
für 2023? In erster Linie Geld. In der letzten WhatsApp hast du gesagt Geld. In erster Linie Geld. Ich wünsche mir, ich weiß es nicht, ach, viele Dinge. Mehr Zeit für mich. Ich werde meine Promotion abschließen oder weit voranbringen. Das wird so mein Hauptziel dieses Jahr. Ich promoviere zur Frage, wie man zu den Gelingensbedingungen rassismuskritischer Bildung im Kontext von Schule durch Workshops, die zum Beispiel du machst. Mhm. Genau, das wird mich beschäftigen dieses Jahr. Und sonst gucken wir mal, was sonst noch so, das ist so der berufliche Teil, was sonst noch so kommt. Hier ankommen, weiter in Oldenburg, den Garten fit machen, da freue ich mich besonders drauf. Sandkiste bauen für die Kids, Baumhaus, was ein bisschen krasser ist als Sandkiste, muss ich mal gucken. Ja. Und bei dir?
In jedem Fall mehr denn je Frieden, wohlwissend, dass Frieden im eigenen Herzen beginnen muss. Und im Kontext der Arbeit vielleicht, dass ich, wenn es das Leben denn so will, 2023 das Buch beende. Ah. Also es kommen viele Überraschungen 2023. Ich glaube, das lässt sich sagen. Und dementsprechend auch weiterhin regelmäßig unsere Islamfragen-Podcast folgen. Und das ist jetzt im Grunde die Folge für Dezember 2022. Denn das haben wir gen Ende Dezember 2022 nicht mehr geschafft. Aber der Mensch ist ja nicht perfekt und macht auch Fehler. Und dementsprechend, wenn ihr etwas hört in dieser Folge, das euch irritierend könnte, das euch irritiert, wo ihr noch Fragen habt, meldet euch jederzeit gerne. Yannick und ich, wir sind offen und lernbereit, freuen uns über und auf eure Impulse und auch auf euren Rat. Insbesondere beim oder im Thema Antisemitismus.
Ja, darauf einen Schluck Wein. Stichwort Jesus. Sehr gut. Cheers. Okay. Also, wir haben uns überlegt, dass wir zu Beginn dieser Folge erstmal ein bisschen darüber reden, wohin diese Folge eigentlich gehen soll, beziehungsweise was wir gerne besprechen möchten zum Thema Antisemitismus. Wenn wir mal das neben Rassismus als Thema stellen, da haben wir sehr, sehr viele Folgen gemacht, weil das natürlich für die Islamdebatte sehr relevant ist als Thema. Mit der These, vielleicht ohne ein tiefes Verständnis von Rassismus lässt sich eigentlich kein Aspekt der Islamdebatte wirklich begreifen, wäre so mein Claim. So insofern hat das sehr viel Platz bekommen in sehr vielen unterschiedlichen Folgen. Und jetzt machen wir erstmal eine Überblicksfolge zum Thema Antisemitismus. Mal schauen, wohin uns das so führt. Wir haben das ja allerdings auch schon immer mal wieder aufgegriffen, das Thema. Insofern müssen wir uns ein bisschen knapper und kompakter halten. Was ist dir wichtig? Was muss in diese Folge, Ercan?
In diese Folge muss in jedem Fall erstmal ein Warum. Warum wollen wir uns mit diesem Thema beschäftigen? Mhm. Der zweite Punkt, der mir wichtig ist, ist eine Definition. Mhm. Antisemitismus. Und vielleicht auch verknüpft dazu, wo stehen wir heute? Mhm. Und der dritte Punkt, der mir wichtig ist, ist einfach die Beantwortung der Frage oder der Versuch, die Frage zu beantworten, wo wollen wir hin? Also nicht nur wir beide, sondern auch wir, ich spreche jetzt mal ein bisschen größer als deutsche Gesellschaft, sorry für diese krasse Pauschalisierung, welche Haltung bedarf es?
Ja.
Ne? Also ich wiederhole nochmal drei Punkte, die mir wichtig wären. Warum wollen wir über dieses Thema sprechen? Zweiter Punkt, was bedeutet eigentlich Antisemitismus? Und dritter Punkt, wo geht's hin? Wo geht's noch lang? Welche Haltung brauchen wir?
Ja, gefällt mir gut, vor allem das Warum an den Anfang zu stellen und in der Definition, ich bin ja ein bisschen so ein Definitionsskeptiker, weil ich in der Arbeit mit zu Rassismus gemerkt habe, dass das häufig, ich sag mal, Nachdenken und Reflexion eher verhindert, ja, weil Leute dann nur auf so einer rationalen Ebene unterwegs sind. Ist das jetzt oder ist das jetzt nicht? Oder ist es das jetzt oder ist es jetzt nicht? Und ich dann häufig sage, lass uns einfach mal das Label zur Seite schieben und lass uns einfach mal fragen, wie fühlt sich die Person gerade? Was passiert da gerade? Was ist die betroffene Perspektive? Und das sind häufig viel, viel bessere Zugänge und viel einfachere Zugänge. Und die sind den Leuten auch, also da haben wir nicht diese Abwehrreaktion. Insofern bin ich skeptisch, was Definitionen angeht, aber natürlich trotzdem ist es total sinnvoll, sich das anzugucken. Vor allen Dingen, weil gerade beim Antisemitismus, glaube ich, spannend ist nochmal, welche Unterformen es gibt. Was ist so der klassische Antisemitismus, was ist der Antijudaismus, bis hin zur Islamdebatte passend sogenannter islamisierter Antisemitismus. Also so in diese Formen mal so kurz reinzugucken, gehört für mich auch in diesen Definitionsbereich. Das würde ich noch ergänzen. Und ja, zu diesem, wohin wollen wir eigentlich in dieser Debatte, beziehungsweise was für eine Haltung braucht es, ich weiß nicht, ob du das mitmeinst, aber für mich gehört dazu auch sowas wie können wir über dieses Thema in Deutschland konstruktiv reden? Ja, und vielleicht auch ein bisschen genau, wie haben wir das bisher versucht zu tun und wie hart sind wir daran gescheitert oder auch nicht? Wo funktioniert es, was funktioniert, was braucht es? Ja, genau. Mal gucken. Gerade der letzte Punkt, den kann man natürlich auch ewig weiter spinnen. Also insofern, irgendwann machen wir, glaube ich, einfach einen Cut und sagen, okay, das war es jetzt erstmal als Einstieg.
Auf jeden Fall. Also wenn ich mit dem ersten Punkt beginnen würde, mich zu fragen, warum es mir wichtig ist, über das Thema zu sprechen, dann würde ich sagen, ich mache in den Seminaren häufig die Erfahrung, dass die jüdischen Perspektiven und überhaupt auch das große Thema Antisemitismus so sehr nach hinten fällt. Also in den Seminaren und in den Workshops rund um die Rassismuskritik würde ich mir einfach noch viel mehr wünschen, dass auch Teilnehmende dieses Thema Antisemitismus noch viel mehr tangieren. Und insgesamt in meinem Freundeskreis, in meinem Umfeld und generell auch in der Gesellschaft, jedenfalls so wie ich sie meine zu beobachten und so wie ich sie wahrnehme, ist es mir wichtig, dass wir versuchen, noch viel mehr jüdische Perspektiven einzuladen, wirklich nachzuvollziehen. Nicht nur über Juden und Jüdinnen zu sprechen, sondern ja, vielleicht auch zunächst einmal still zu sein, zuzuhören und diese Perspektiven noch mehr einzuladen und die Multidimensionalität der Perspektiven von Juden und Jüdinnen anzuerkennen und zu erforschen. Das wäre ein Teil meines Warums. Das wäre ein Teil der Antwort auf die Frage, warum ich das Thema wichtig finde und warum ich finde, dass wir beginnen, uns auch in diesem Podcast mit dem Thema Antisemitismus zu beschäftigen.
Ja, dazu fällt mir gleich die Kritik von Max Czolek ein, der sehr sagt, sowas wie, ja, wenn Juden in Deutschland zu Wort kommen, dann eigentlich immer nur zu diesen drei großen Fragen, nämlich Antisemitismus, Shoah und Israel. Und das heißt, eigentlich interessiert sich keiner, ich spreche jetzt in der Streitschrift sozusagen von Max Czolek, desintegriert euch, eigentlich interessiert sich keiner für jüdisches Leben, jüdischen Alltag, jüdische Perspektiven, jüdisches individuelles Sein oder auch kollektives Sein, sondern nur für die Streitthemen, die alle auch ganz viel mit der deutschen Mehrheitsgesellschaft vor allen Dingen zu tun haben. Das heißt, es ist so ein bisschen so eine Selbstbeschäftigung eigentlich, in der das Jüdische in Anführungszeichen so eine Funktion einnimmt, so einen Platz einnimmt, an dem man sich immer wieder abarbeitet, beziehungsweise versucht, sich vergewissern zu lassen, dass man das schon alles ganz gut macht. So. Und dass das schon alles ganz okay ist und dass man da so ganz klug gelernt hat aus der Vergangenheit und blablablub. Aber das, genau, daraus folgt die Forderung, jüdischem Leben, jüdischen Perspektiven auch dann Platz zu machen, wenn es eben gerade nicht um diese Themen geht, sondern andere Räume zu finden, zum Sprechen. Eben nicht nur
ihnen immer Platz zu geben.
Genau. Nicht nur immer dann, wenn Platz wir über Antisemitismus reden, so, sondern auch wenn wir einfach, keine Ahnung, über was auch immer.
Ja, wenn ich das so höre, wovon du berichtest, dann habe ich diesen Begriff Reduzierung in den Gedanken. Und also der Vergleich ist des Glückes Tod. Ich versuche nicht ganz so häufig zu vergleichen, aber ich muss an Menschen mit Behinderung denken, die eben auch, wenn es beispielsweise Personen sind, die einen Rollstuhl benutzen höre ich von diesen Personen noch häufig, auch übrigens im Kontext von Kunst und Kultur und Theater, wenn zum Beispiel SchauspielerInnen, die einen Rollstuhl nutzen, SchauspielerInnen mit Behinderung, dass diese häufig dazu eingeladen werden oder gar pressiert werden, Rollen zu spielen von Menschen mit Behinderung. Mhm. Und dass Menschen mit Behinderung oder RollstuhlfahrerInnen eben nicht immer nur darauf reduziert werden wollen, auf das Thema ihrer Behinderung, auf das Thema des Rollstuhls. Und dass es auch häufig so ist oder so sei, jedenfalls so das, was ich höre, dass Menschen mit Behinderung sich nicht von morgens bis abends mit ihrem Rollstuhl beschäftigen, sondern dass Themen wie Liebeskummer beispielsweise noch viel intensiver sind für sie. Ja, also wir müssen einfach Abstand nehmen von dieser unsäglichen Reduzierung auf nur einige Identitätsmerkmale oder auf nur einige vermeintliche Verantwortungsbereiche oder Antwortungsbereiche.
Das ist ein interessanter Punkt, ne? Weil das ja auch, glaube ich, der Punkt ist, an dem wir gerade in der Islamdebatte stehen. Gut, jetzt haben wir in dieser Silvesterdebatte, in dieser unsäglichen, gerade wieder erleben wir so eine Art Rückwurf auf vermeintliche Herkunft oder die vermeintliche Identität. Aber im Grunde sind wir, glaube ich, gerade dabei zu lernen, im Raum zu machen für MuslimInnen, nicht nur in ihrer Rolle als MuslimInnen. Ne? Also wenn ein Muslim in einer Talkshow sitzt, dann vermutlich, weil es um Islam geht. Ja, so ist es in der Regel. Das ist bei Menschen mit Behinderung so ähnlich, denke ich. Und bei Jüdinnen und Juden vielleicht nicht ganz so schlimm, aber auch da ist das sicherlich ein Punkt. Also immer dieses Festmachen auf einen Identitätspunkt. Naja, ich würde noch mal kurz anschließen, warum es mir wichtig ist, das Thema zu bearbeiten. Mhm. Ja, genau. Einerseits, weil ich glaube, dass Multiperspektivität letztlich zur Wahrheit führt. Also sowas wie eine Wahrheit gibt es nicht, so eine eigene Wahrheit. Aber je mehr Perspektiven ich irgendwie einbeziehe, desto näher komme ich irgendwie dran an das. Und das dazu gehört eben auch eine antisemitismuskritische Debatte, Perspektive. Mhm. Und ich versuche, auch wenn mein Schwerpunkt klar Rassismus oder Rassismuskritik ist, ich mache immer wieder auch hin was zu Antisemitismus, auch explizit zu Antisemitismus, aber versuche das auch immer mit einzubeziehen, ne, in Fallbeispiele beispielsweise dann auch, wenn es um Diskriminierung oder auch um Rassismusvorfälle geht, auch Antisemitismusvorfälle mit einzubeziehen. Das ist vielleicht nochmal ein Punkt, den wir aufnehmen sollten in unsere To-Do-List für heute, Rassismus und Antisemitismus in ein Verhältnis setzen zueinander, auch wenn das groß ist, kann schon fast eine eigene Folge bekommen. Genau, also mehr Perspektiven erlauben uns einen wahreren Blick auf Realität oder was auch immer der Realität am nächsten kommt. Und dazu gehört gerade in Deutschland, aber auch global Antisemitismus als Perspektive und Antisemitismuskritik als Perspektive. Ich glaube, dass wir von der Antisemitismuskritik sehr, sehr viel lernen können, auch für die Rassismuskritik, weil die Antisemitismuskritik in Deutschland einfach viel weiter ist schon, was theoretische Konstrukte angeht und so weiter. Und dass auch innerdeutsche Werke sind. Mhm. Und das ist ja in der Rassismuskritik häufig nicht so. Also es wird ganz, ganz viel aus dem englischsprachigen, US-amerikanischen Raum genommen. Also ich glaube, das zusammenzudenken ist einfach sehr, sehr fruchtbar. Man kann sehr viel lernen. Gerade was so die Fähigkeit des Erkennens von antisemitischen Nuancen so ist, da ist die deutsche Gesellschaft ein bisschen wacher, habe ich das Gefühl. Was nicht unbedingt heißt, dass das dann sinnvoll bearbeitet wird. aber ich glaube, dass es da eine größere Wachheit gibt. Vielleicht dazu am Ende nochmal ein Beispiel. Genau, und dann, gerade wenn es um die Islamdebatte geht, geht es ja auch immer um Vorwürfe MuslimInnen gegenüber. Also Antisemitismus ist ein großer Debattenpunkt, auch in der Islamdebatte immer wieder. Ja, dass MuslimInnen verstärkter Antisemitismus vorgeworfen wird, gerade wenn es um Israel geht. Und auch da macht es Sinn, sich einfach mal die Frage zu stellen, was ist eigentlich Antisemitismus und aus welcher Perspektive diskutieren wir, aus welcher Perspektive diskutiert jemand anders und so weiter. Genau, deswegen ist es, glaube ich, sinnvoll. Ich vergesse sicherlich irgendwas, aber ja, soweit vielleicht erstmal.
Mhm. Darf ich dich das so platt fragen? Wie würdest du Antisemitismus definieren. Ich frage nur, ich weiß, du sagtest vorhin, du willst Abstand nehmen von diesen plumpen und pauschalen, also das hast du wortwörtlich so nicht gesagt, aber von diesen pauschalen Definitionen.
Ja.
Trotzdem würde mich aber, also, oder ich fange mal so an. Na klar, wenn wir von diesem Begriff Antisemitismus sprechen, dann gehe ich erstmal davon aus, dass die meisten Personen in Deutschland relativ schnell definieren können, was es bedeutet. Aber welche Worte verbindest du denn mit dem Begriff Antisemitismus?
Also ich habe gemerkt, dass ich manchmal zu selbstverständlich davon ausgehe, dass man mit diesem Begriff vertraut ist. Das ist ein bisschen interessant, vielleicht kommen wir da später noch dazu, weil der Antisemitismus als Begriff ja eigentlich überhaupt keinen Sinn ergibt. Also was ist Semitismus? Es gibt nicht Semitismus. Ja, es gibt sozusagen semitische Sprachen, das ist Hebräisch, Arabisch und Maltesisch meines Wissens. Und es gibt daraus könnte man semitische Völker machen. Aber dann wäre es sozusagen eine Feindschaft gegenüber all diesen Völkern. Aber das ist ja gerade nicht, was Antisemitismus meint, sondern Antisemitismus meint eine Judenfeindschaft, verkürzt. Mhm. Das ist manchmal so ein Synonym, was ich mit leicht knirschenden Zähnen nutze in einem Satz, um nicht einfach nur davon auszugehen, alle wissen schon, was gemeint ist, sondern ich schiebe das sozusagen ein, sage Antisemitismus, also Judenfeindschaft, und dann mache ich weiter mit meinem Satz, um so ein bisschen klarer zu machen, worum es geht, weil ich glaube, dass das nicht so klar ist, wie es vielleicht sein sollte oder wie wir es uns wünschen würden. Also der eine Punkt ist relativ eindeutig, Antisemitismus ist die Feindschaft gegenüber Juden als Juden. Also man hat was gegen sie, weil sie Juden sind. Mhm. Völlig egal davon, was sie tun oder was sie nicht tun, wie sie aussehen, blablablub, sondern einfach aufgrund des Faktes oder der Annahme, sie sind Juden. Das ist die eine klare, greifbare Definition. Und dann ist Antisemitismus aber auch noch was anderes, nämlich ein Blick auf die Welt. Also ein Blick auf die Moderne, ein Blick auf die Welt, wie sie ist, wie sie sich gestaltet, eine gewisse Geisteshaltung, die sehr, sehr häufig mit Verschwörungsideologie und Verschwörungserzählung einhergeht. Und deswegen glaube ich, dass also gerade nach 45 in Deutschland natürlich gelernt wurde, das Wort Jude nicht zu benutzen in der Kritik irgendwelcher Verhältnisse, weswegen Antisemiten in Anführungszeichen sehr kreativ geworden sind, was Umschreibungen der Verhältnisse angeht, die sie meinen und die sie kritisieren wollen. Ja, das heißt, es haben sich Codes entwickelt, und ich glaube, dass diese Code-Entwicklung und diese Art zu sprechen gerade eben in der Verschwörungsideologie so weit geht, dass sehr, sehr häufig vielen Leuten nicht bewusst ist, welche Codes sie damit transportieren. Und dass das mit einer einfachen Judenfeindschaft nicht mehr erklärbar ist, sondern dass das ein größerer Blick auf globale Machtverhältnisse ist, der da eigentlich Ausdruck findet. Der seinen Ursprung eben hat im Antisemitismus, aber der sozusagen sich davon fast schon, ja, emanzipiert ist das falsche Wort, aber der sich davon irgendwie gelöst hat in einer gewissen Weise und darüber hinausgeht, indem aber eben diese Codes stecken, ja, die zurückzuführen sind auf und so weiter. Und wenn man das sozusagen runterbricht und wenn man in die Analyse gehen würde, gäbe es sicherlich zwei Outputs vielleicht grob. Einerseits die Leute, die sich erschrecken und sagen, ach du Scheiße, das wusste ich nicht, das wollte ich nicht. Und die anderen, die vielleicht sagen, ja gut, ja, doch, im Grunde ja, doch, eigentlich ist schon was dran. So, da sind wir quasi beim ersten großen antisemitischen Stereotyp, dem Einfluss sozusagen, den Jüdinnen und Juden vermeintlich haben. Und das knüpft ja immer an so eine Pseudo-Machtkritik, an so eine Pseudo-Globalisierungskritik, an so eine Pseudo-Kapitalismuskritik. Das sind so die zwei großen Blocks, die teilweise sehr nah miteinander verknüpft sind, aber teilweise auch einen großen Abstand voneinander haben, zumindest in der Sprache und wie sie auch Anhängerschaft generiert. Ja, was ist für dich?
Also wenn ich an die Definition denke, dann merke ich, dass in mir erstmal eine Empfindung hochkommt. Und dass mein Kopf ist wach mit dabei, mein Verstand ist wach mit dabei, aber der stellt sich eher nach hinten. Und das führt mich eigentlich direkt schon an so eine Parallelität beziehungsweise an den Gedanken, dass es ja auch in unserer Gesellschaft so ist, nach meiner Beobachtung und nach Beobachtung auch weiterer ExpertInnen, dass die Menschen in Deutschland sagen, dass die meisten Menschen in Deutschland sagen, wir sind gegen Antisemitismus.
Ja.
Wir sind gegen die Feindschaft und gegen die Herabwürdigung von Juden und Jüdinnen. Aber eigentlich geht es darum, was die Menschen fühlen.
Mhm.
Und das lässt uns auch nachdenken über Narrative in unseren Gesellschaften. Aber zurück zu mir und meiner persönlichen Definition. Also wenn ich mich nach meiner persönlichen Definition frage, dann kommt in erster Linie eine Empfindung. Und dann kommen Erinnerungen und Gefühle. Und eine Erinnerung, um jetzt nicht zu viel zu sprechen, eine Erinnerung ist, oder eine Empfindung ist, die Diskriminierungsform Antisemitismus ist die Diskriminierungsform, die mich auch in Seminaren, in Workshops, im Kontext der Arbeit, das ist der Punkt, der für mich am unerträglichsten ist.
Mhm.
Also ich komme, obgleich das auch schlimm und furchtbar ist, mit Queerfeindlichkeit soweit ganz gut klar in den Seminaren, mit Rassismus soweit ganz gut klar in den Seminaren. Ich kann das ganz gut aushalten. Aber Antisemitismus, wenn ich pauschale, feindliche Ressentiments und Kommentare gegen Juden und Jüdinnen höre in Seminaren, was Gott sei Dank oder was glücklicherweise relativ selten passiert, ist es unerträglich für mich. Und das deutet unter anderem darauf hin, dass ich eine gewisse Sensibilität habe.
Mhm.
Das soll bitte nicht so klingen, als würde ich mich selber loben. Ich will nur hindeuten auf eine gewisse Sensibilität. Also, um auf die Frage zu antworten, in mir kommt in diesem Anspruch, Antisemitismus zu beantworten, erstmal eine Empfindung hoch.
Mhm,
Der zweite Punkt ist etwas Pauschales.
Darf ich da was zu fragen, bevor du zum zweiten Punkt gehst?
Aha.
Vielleicht ist es eine rassistische Frage.
Okay.
Aber trotz eigener, also das ist gerade so mein erster Reflex, trotz eigener Betroffenheit in anderen Diskriminierungsformen, ist ja. Das der Bereich, der dich am meisten triggert?
Ja, ich würde den Begriff jetzt triggert nicht
nutzen. Nee, ich auch nicht. Mir kam gerade kein anderer so schnell
alles gut.
In den Mund, aber ja.
Ja, aus unterschiedlichen Gründen würde ich jetzt den Begriff triggern nicht nutzen. Aber also der Antisemitismus, um zu versuchen, deine Frage zu beantworten, trifft in mir auf die größte Sensibilität.
Mhm.
Also diese Membran, die wir Resilienz nennen könnten, ist im Thema Antisemitismus bei mir am dünnsten. Wenn ich das jetzt ganz ein bisschen platt formulieren würde, dann würde ich sagen, was den Antisemitismus angeht oder die pauschale Feindlichkeit gegen Juden und Jüdinnen, bin ich ganz besonders sensibel.
Mhm.
Ja, das wäre eine sehr platte Ausdrucksform, die ich jetzt nutzen könnte, um auf deine Frage zu antworten.
Ja.
Aber hattest du deine Frage überhaupt beantwortet?
Ja, weil mir natürlich aus einer komplett nicht betroffenen Perspektive der Gedanke naheliegt, dass Menschen für ihre eigenen Betroffenheitsformen am sensibelsten sind. Und du jetzt ja gerade explizit sagst, Rassismus, den du selber erlebst, damit kann ich irgendwie um. Ja, damit, also das kriege ich verarbeitet, um dich jetzt mal zu paraphrasieren, das waren nicht genau deine Worte.
Mhm. Ja.
Aber bei Antisemitismus merke ich, dass das mir am ehesten, am schnellsten, am nahesten geht.
Ja, und also ein weiterer Gedanke, den ich habe, also ich habe viele Gedanken dazu, um diese Frage jetzt zu beantworten, aber ich werde jetzt nicht alles schildern. Die Shoah bzw. der Holocaust hat so ein, und ich entschuldige mich dafür, dass ich jetzt im Grunde so ein positives Wort benutze, ein Alleinstellungs...
Mm. Ja.
Ich will gar nicht sagen Merkmal, aber eine Alleinstellung
ja.
in der Geschichte der Menschheit. Und das ist, und jetzt hoffe ich wieder, das klingt nicht so romantisiert, aber das ist wirklich in meinem Leben, in meinem Anspruch, Verantwortung zu zeigen für die deutsche Geschichte oder für die Geschichte in Deutschland, ist der Gedanke an die Shoah einfach ein Joch um meinen Hals, den ich nie loswerde, von dem ich denke, dass ich ihn nie loswerde. Jedenfalls, ich würde nicht sagen, dass dieses Joch sich enger und enger zusammenzieht, aber mit den Jahren spür ich das immer deutlicher und deutlicher. Und um den so dieses Gewicht der Belastung ein bisschen rauszunehmen, habe ich Verantwortung gesagt. Weil ich natürlich darauf hindeuten will, dass es mir in meinem Leben und auch mit den Menschen, mit den KlientInnen, mit denen ich arbeite, denen lege ich ja auch nahe, dass es in erster Linie nicht um Schuld geht. Das kann man natürlich versuchen, alles intellektuell irgendwie aufzuarbeiten, ne? Wer wann wie Schuld hatte und wer wann wie dafür bestraft worden ist und übrigens auch nicht dafür bestraft worden ist.
In der Regel nicht.
Sondern geht es letztendlich um die Verantwortung und um unsere Bereitschaft und die Erinnerung daran, dass wir tagtäglich als DemokratInnen Haltung zeigen müssen.
Ja, da kann ich, glaube ich, dran anknüpfen. Das macht es auf jeden Fall nochmal plausibler für mich. Weil ich das auch spüre, wenn es um Antisemitismus geht, dass ich so, natürlich ist man in Deutschland im Thema Antisemitismus sehr schnell bei der Shoah. Ich habe ein bisschen die Erfahrung gemacht, ehrlich gesagt, wenn Deutsche sich unterhalten auf irgendeiner Party, am Ende irgendwann geht es immer um die Shoah. Naja, das ist so ein Gefühl tatsächlich auch als erstes noch. Und es ist vor allen Dingen deswegen ein Gefühl, was da entsteht, wenn dieses Thema im Raum ist, weil ich es sozusagen immer noch nicht verstehe, wenn ich das so sagen darf. Also ich weiß, Hannah Arendt und so, Banalität des Bösen, blablabla. Aber es ist trotzdem für mich nach wie vor so eine Absurdität irgendwie, dass das passiert ist. Und zwar da, wo ich jetzt lebe. Ich kann das nicht greifen irgendwie so. Also da, ich komme immer an einen Punkt, wo ich so innehalte und denke, what the fuck? Also ja, das liegt sicherlich, oder das Potenzial zu diesem negativen Erstaunen, zu dieser Ratlosigkeit, das gibt es auch woanders, also in der Auseinandersetzung mit Rassismus natürlich gibt es das auch und gerade was koloniale Verbrechen angeht, ist das auch da. Aber das ist vielleicht einfach dann meiner deutschen Sozialisierung geschuldet und der Nicht-Auseinandersetzung mit dem Kolonialismus in der Schulzeit, die ja bis heute anhält im Grunde, dass ich da keine so eine emotionale Betroffenheit irgendwie entwickelt habe. Ja, sondern und die habe ich aber, wenn es um Shoah geht und um Antisemitismus. Ich bin nicht unberührt natürlich von anderen Ismen und so weiter. Überhaupt nicht, im Gegenteil. Aber das ist eine besondere Art der Berührung irgendwie, die im Raum steht oder in mir, nicht im Raum. In mir ist, wenn dieses Thema aufkommt, ja.
Ja, und in meinem Fall wird diese Sensibilität ja immer weiter berührt dadurch, dass ich immer wieder in meinem Alltag und also ich habe mich exakt heute vor 14 Jahren habe ich angefangen, mich selbstständig zu machen. Da habe ich begonnen, die ersten Seminare für die Selbstständigkeit zu belegen. Exakt heute vor 14 Jahren. Was ich damit sagen will, ist, ich gucke jetzt zumindest im Rahmen meiner selbstständigen Arbeit auf 14 Jahre zurück. Und ich kann dir sagen, meine Erfahrung ist, und du weißt ja, dass ich ungefähr 40% meiner Arbeitszeit mit Jugendlichen verbringe, in Schulen und so weiter und so fort. Meine Erfahrung ist, dass 5 von 10 Jugendlichen nicht wissen, was Auschwitz ist.
Ja, ja.
Mit diesem Begriff Auschwitz nichts anfangen können. Ich weiß, dass es häufig, dass dieses Narrativ in den Schulen, das Thema NS-Zeit, das können wir einfach nicht mehr hören. Ja. Wir begegnen dem überall. Ich weiß, dass es dort dieses Narrativ gibt. Aber letztendlich mache ich immer wieder die Erfahrung, dass die Kinder, nee, nicht Kinder, da muss ich mich korrigieren, die Jugendlichen, dass die Jugendlichen, die jungen Menschen eben da mit ihrem Wissen eben nicht in die Tiefe gehen. Und dass es eben immer noch so ist, dass 5 von 10, jetzt in meinem Fall, in meiner Empfindung, 5 von 10 Jugendlichen nicht wissen, was Auschwitz ist. Und das, ich würde nicht sagen, das versetzt mir jedes Mal einen Schock, weil mit Schock verbinde ich auch so Starre. Und ich bin nicht starre, aber das piekst mich, das piekst diese Sensibilität einfach immer wieder.
Ja. Absolut. Also diese Erzählung, man würde dauernd darüber reden, ist im Grunde ja schon Teil des sogenannten sekundären Antisemitismus. Da greife ich jetzt ein bisschen vorne, aber der sagt, wir reden dauernd darüber und so, das ist jetzt zu viel und wir müssen irgendwie mal aufhören, ist langsam mal gut jetzt mit diesem Thema. Und alle Umfragen und alle Studien und alle Erlebnisse von Jüdinnen und Juden in Deutschland weisen darauf hin, dass sowas von überhaupt nicht gut ist mit diesem Thema, sondern ist nach wie vor, ohne da jetzt irgendwie mehr oder weniger reinbringen zu wollen, nach wie vor einfach unfassbar wichtig ist, das zu thematisieren und immer wieder und immer weiter zu thematisieren. Ja.
Ja, und dann gibt es ja auch noch die Enthemmung in der Sprache, die ja auch von Seiten der Politik, von Politikern und Politikerinnen weitergetrieben wird, diese Enthemmung der Sprache. Ja, also ja, leider nicht nur von, was heißt leider, also natürlich in erster Linie von AfD-PolitikerInnen, aber auch von einigen CDU-PolitikerInnen. Und ich muss an dieser Stelle mal sagen, also ich muss das echt mal kurz sagen.
Absolute Rant.
Also, ich selber bin ja nicht Mitglied einer politischen Partei und ich würde mich selber auch nicht als politischen Aktivisten bezeichnen. Ja, jetzt gibt es Leute, die sagen, ja, wir alle sind politische Aktivisten, aber so würde ich mich jetzt selber nicht nennen. Und ich berate PolitikerInnen aus fast allen Parteien. Eine bestimmte Partei natürlich nicht. So, aber ich berate auch PolitikerInnen von der CDU. Und das richtet sich jetzt mal an Herrn Merz. Herr Merz, Sie hauen Kommentare raus, die sind so niederträchtig. Sie müssen damit aufhören.
Ja, genau. Merz, altes Haus, wenn du das hier hörst, lass es bleiben. Sag mal ruhig. Kann man ein Buch lesen? Ist gut. Genug von dir gehört. Für alle Zeit. Sehr schön. Das wäre ein wunderbares Schlusswort. Ich könnte sehr gut schlafen, wenn wir damit unseren Podcast beenden würden. Mhm. Aber machen wir nicht. Ich würde sagen, wir gehen nach deinem Beitrag jetzt mal so ein bisschen in Richtung, wo kommt es eigentlich her? Das haben wir gerade gar nicht so aktiv benannt in der Auflistung dessen, was wir besprechen wollen. Aber ehrlich gesagt komme ich zu dem Schluss, wir brauchen zwei Folgen zu diesem Thema und wir müssen jetzt erstmal darüber reden, was so ein bisschen sowas wie Geschichte beinhaltet. Und damit meine ich nicht Shoah, sondern früher anfangen. Und da, vielleicht schaffen wir dann diese Folge noch ein paar Definitionsformen und müssen in der nächsten dann reden über die Debatte. Ja? Also über wie reden wir eigentlich heute darüber, wo stehen wir, was muss sich ändern, wie muss es weitergehen.
Janik, kannst du das denn für uns auseinandernehmen? Also anfangend mit diesem Begriff oder mit diesem Namen Sem, mit diesem hebräischen Namen Sem und die drei Söhne Noahs, wie sich dieser Begriff Antisemitismus bzw. Semitismus, wie sich das alles so entwickelt hat?
Nö. Also mit dem Sem, ich kann schon anfangen, wo es herkommt, klar, auf jeden Fall. Aber da würde ich nicht bei Sem anfangen, sondern bei einer Bezeichnung von Judenfeindschaft, die noch gar nicht Antisemitismus ist, sondern eigentlich Antijudaismus. Ne? Also die,
ja.
Wer hat es erfunden, könnte man fragen, und es sind nicht die Schweizer, sondern die Christen. Nicht den Antisemitismus, aber den Antijudaismus. Also vielleicht in der groben Abkürzung, was auch nicht ganz stimmt, aber in der groben Abkürzung ist die erste strukturelle Feindschaft, also die systematische, das ist das richtige Wort, die systematische Feindschaft gegenüber Jüdinnen und Juden aufgrund ihres Jüdischseins, entstammt der Entstehungszeit des Christentums und wird da eben als Antijudaismus bezeichnet und unterscheidet sich vom Antisemitismus insofern, als er keine explizit rassistische Komponente hat, sondern quasi eine Religionskonkurrenz und Feindschaft ist. Und ab dem Moment, wo wir von Antisemitismus sprechen, dazu natürlich gleich, geht es dann eben um eine rassistische Komponente, also um die ganz klare Aussage, mich interessiert überhaupt nicht, was diese Jüden und Juden tun, ob sie in die Synagoge gehen oder nicht. Ich betrachte sie als Ethnie, als Volk, als Rasse und deswegen werden sie angefeindet. Das ist der Antisemitismus, ne? Und der unterscheidet sich eben so gesagt, genau, durch diese rassistische Komponente. Aber zurück zum Antijudaismus, also das ist nicht das erste Mal in der Geschichte der Menschheit, dass es judenfeindliche Ausschreitungen gibt, sondern die hat es auch schon vorher gegeben, allerdings nie in systematischer Form. Und es gibt gerade es gibt schon länger eine wunderbare Doku, eine vierteilige Doku auf Arte, die sich mit diesem Phänomen auseinandersetzt. Und die fängt gerade damit an, dass mit dieser Erzählung gebrochen wird, Judenfeindschaft hat es schon immer gegeben. Das ist was ich auch tatsächlich häufig benutzt habe, als Aussage irgendwie, um zu sagen, was für eine Dimension das hat. Aber mir ist durch diese Doku klar geworden, dass es natürlich auch eine wunderbare Erzählung ist von Antisemiten, ja, zu sagen, guck mal, man hat sie schon immer angefeindet, es muss ja irgendwie an ihnen liegen. Und es gab sozusagen auch aufgrund von Minderheiten-Mehrheiten-Verhältnissen in der Geschichte auch schon vor Entstehung des Christentums Ausschreitungen und teilweise Pogrome gegen Jüdinnen und Juden, aber niemals in einer systematischen Form, sodass man sagen könnte, okay, besteht eine strukturelle, gesamtgesellschaftliche, systematische Feindschaft. Ja, sondern das war immer sehr, sehr klar, konkret. In Alexandria beispielsweise bezog sich das auf bestimmte Situationen, Verhältnisse. Und mit dem Christentum wird es systematisiert. Ja, und zwar deswegen vor allem, weil man aus christlicher Perspektive sich abgrenzen musste. Ja, also sagen musste, okay, wir sind jetzt was Neues. Ne? Also Jesus war Jude. Alle Christen waren, oder viele, viele Christen waren am Anfang Juden. Die ganzen Jünger von Jesus waren Juden und so weiter. Ne? Also das ist ja eine aus dem Judentum hervorgehende Religion, das Christentum. Und daraus entsteht ein ganz krasses Bedürfnis, sich abzugrenzen und damit auch höher zu stellen und zu sagen, wir sind jetzt die neue Religion, wir sind jetzt die bessere Religion. Also wir sind jetzt das Update, jetzt geht's weiter. Und daraus entsteht eine religiöse Feindschaft. Und die ist erstmal die Hauptkomponente für 1500 Jahre ungefähr. Ist das die zentrale Erzählung, ja? Und alles, was sozusagen auch, oder das meiste, was im Mittelalter, im sogenannten Mittelalter passiert ist, oder bis ins Ende des Mittelalters, steht im Kontext im Grunde dieser Religionsfeindschaft und der Idee, man muss die Überlegenheit des Christentums irgendwie zur Schau stellen und so weiter, ja? Und vielleicht erstmal so. Das ist so der Ursprung, der erste große Begriff Antijudaismus, der geläufig sein sollte, sein müsste, wenn wir über die Geschichte von Antisemitismus reden. Soll ich noch weitermachen?
Wir wollen weitermachen.
Ein interessanter Punkt finde ich, der in dieser Zeit passiert. Unglaublich viele interessante Punkte natürlich, aber einer, den ich mal kurz rauspicken möchte, ist einer, der mich immer wieder beschäftigt, der an dieses Stereotyp anknüpft, Jüdinnen wären irgendwie reich oder hätten viel Einfluss oder viel Geld oder was auch immer. Und der knüpft an oder der entsteht tatsächlich in einer Zeit, in der es innerhalb des Christentums die Idee gab, Geldverleih ist irgendwie unchristlich. Und gleichzeitig man Jüdinnen und Juden verboten hat, alle möglichen Berufe nachzugehen. Und daraus entstanden ist, dass einige, überhaupt nicht annähernd alle, aber einige Jüdinnen und Juden eben dem Geldverleihen nachgegangen sind, weil das in der Gesellschaft gebraucht wurde als Job. Es war einfach ein wichtiger Job, der musste gemacht werden. Christen wollten ihn nicht machen, Jüdinnen und Juden durften keinen anderen Job machen, also haben sie den Job gemacht. Und daraus ist dieses Narrativ entstanden. Es hat also sozusagen so einen kleinen Kern und dieser Kern ist geworden zu einer riesig großen Verschwörungserzählung. Und das ist ein Punkt, der mich einfach lange beschäftigt hat. Ne? Wo kommt das eigentlich her? Wie kommt man auf diese Idee, dass das so ist? Ja. Und das hält so lange an, also diese Funktion hält auch so lange an, bis die christliche Kirche letztlich irgendwann dieses Verbot über Bord wirft und sagt, na, jetzt können es alle machen. Und das hat tatsächlich auch führt zum Teil noch zu krasserem Antisemitismus, weil man dann nicht mal mehr, in Anführungszeichen, eine Verwendung hat für Juden und Juden in der Gesellschaft, ne? Weil man sie nicht mal mehr braucht als Geldverleiher, sondern sagt so. Und die überwiegende Mehrheit der Jüdinnen und Juden ist arm gewesen, ja, aber die Erzählung greift sozusagen diese einzelnen Personen auf. Und das ist ja so eine Vorurteilsmechanik im Grunde, die uns immer wieder begegnet, ja. Also es gibt sozusagen einzelne kleine Fälle, einzelne Personen, Individuen, und die werden hochstilisiert zu einer Pauschalisierung, einer Erzählung. Daraus entwickelt sich ganz, ganz viel. Genau. Und das ist vielleicht, um mit dem Antijudaismus kurz abzuschließen, das ist was, was bei rassistischen Erzählungen, bei antisemitischen Erzählungen so unglaublich wirksam ist, es eben zurückzugreifen auf Erzählungen, die es schon mal gegeben hat. Ich versuche das immer so ein bisschen mit so Wegen im Kopf zu beschreiben, ja. Also die Gesellschaft ist bestimmte Wege, bestimmte Erzählungen als Wege sozusagen gegangen, ja, über Jahrhunderte lang. Und diese Pfade sind sozusagen vorgetrampelt in unserem Kopf und es fällt uns einfacher, diese Wege nochmal zu gehen, als neue zu gehen. Und deswegen ist es für uns irgendwie so anknüpfungsfähig, gesamtgesellschaftlich als auch individuell, auf diese Aspekte zurückzugreifen, weil wir sie irgendwo, irgendwie in irgendeiner Form schon mal gehört haben, weil sie präsent sind. Und dadurch klingelt irgendwas, wenn auch nicht bewusst, aber irgendwas klingelt bei uns, wenn wir an diese rassistischen, antisemitischen Stereotype, wenn wir wieder auf sie stoßen. Dann ist irgendwas in uns, was sagt, ja, naja, ja, habe ich schon mal gehört. Macht Sinn. Muss was dran sein vielleicht. Mhm. Du siehst nachdenklich aus.
Ja, ich hab mich gerade gefragt, ob ich in mir, also ich musste gerade daran denken, dass die Religion des Judentums oder die jüdische Religion ja eine Religion des Lesens ist und eine Religion des Buches ist und des Lernens ist und wie sehr das auch gefeiert wird, auch schon bei Kindern und bei Jugendlichen, wenn sie lesen und wenn sie sich weiterbilden und wenn sie Texte lesen können, wie sehr und wie schön das gefeiert wird. Und ich habe mich gerade gefragt, in der Reflexion meiner Gedanken, dass ich darüber nachdenke, dass die jüdische Religion eine Religion der Bildung ist, ob ich damit schon quasi so ein Stereotyp bediene. Mhm. Und dann dachte ich mir, vielleicht, aber trotzdem ist es schön und fühlt es sich gut an, das zu beleuchten. Mhm. Darüber habe ich nachgedacht und ich habe darüber nachgedacht, dass dieser Begriff Antisemitismus ja im Grunde relativ jung ist. Mhm. Ja, im Grunde ja erst so 150 Jahre alt ist. Und zwar, ich dachte immer, es ist ein Journalist und ich glaube, es ist auch ein Journalist oder Schriftsteller, ja. Wilhelm Marr. Genau. Ich glaube, der hat in Hamburg gelebt und er hat diesen Begriff geprägt.
Ja, ja. Vielleicht mal kurz zu deinem ersten Punkt. Ja, also das ist... das ist auch was, was mich lange beschäftigt hat und immer wieder beschäftigt. So, ne, dieser Was ist eigentlich dran Reflex, den wir auch bei Rassismus kennen. Ja, und wie solche Diskurse und Räume, Tätigkeitsräume, selbsterfüllende Prophezeiungen sind, ne, wie eben mit diesem Geldverleih beispielsweise, da öffnet sich ein Raum, der dann gefüllt wird und das führt wiederum zur Reproduktion von Stereotypen und so weiter. Und ich weiß nicht, was mit dem Bildungsaspekt ist. Mhm. Genau, und gleichzeitig es aber einen Reflex gibt in einer Antisemitismus besprechenden Räumen, zu sagen, das ist ein reines ausgedachtes Ding. Und das ist es halt zu 99%. Also oder der Antisemitismus, die Feindschaft natürlich zu 100%, aber die dem zugrunde liegenden Stereotypen haben diese Geschichten, ja, auf diese Bezug nehmen können, was sie natürlich stabilisiert, was sie stärker macht, was sie haltbarer macht, ja, weil ich dann hingehen kann und sagen kann, guck doch da, die gab's. Es gibt diese Einzelfälle, da gibt's diese Leute, da gibt's diese Strukturen, und das wird dann herangenommen, verpauschalisiert, hochstilisiert, entkontextualisiert und so weiter und so weiter. Und das macht diese Erzählung so stark. Ja. Und dann gibt es andere antisemitische Stereotype wie irgendwelche Ritualmorde und so weiter, die einfach überhaupt keine, also die einfach ausgedacht sind. Mhm. Na, die sozusagen einfach dem irgendeinem kranken Kopf entspringen. Ich weiß nicht, ob das eine sinnvolle Formulierung ist.
Aber stopp.
Kein kranker Kopf.
Ja, genau. Das ist ein ganz interessanter Punkt. eben die vielleicht auch oder in erster Linie vielleicht auch nicht kranken Köpfen entspringen. Ja? Also
Boah, es ist im Grunde eine
gut, dass du das gesagt hast.
Ableistische Formulierung ist, glaube ich, ne? Oder, naja.
Nein, es geht um die Pathologisierung.
Mhm, ja.
Also es geht darum, dass wir das eben, dass wir RassistInnen beziehungsweise Personen, die diese Ideologien hervorbringen, die diese Mythen hervorbringen, die diese rassistischen Ideen hervorbringen, dass wir die nicht pathologisieren dürfen. Mhm. Nein. Also mitnichten ist es so, dass Menschen, die diese Ideen versuchen in die Welt zu bringen, sie zu pressieren, sie weiterzuentwickeln, dass das alles kranke Menschen sein.
Ja, total wichtig. Danke für dein vehementes Einsteigen da, weil das ist auch, was mir häufig in Workshops begegnet, dass wir irgendwann an einen Punkt kommen, zu sagen, das macht, wie kann man nur? Mhm. Und dieses wie kann man nur führt zu, das kann kein normaler Mensch, Zitat Ende, sich ausdenken oder was auch immer. Und dann immer wieder ist mein Bedürfnis auch immer wieder zu beleuchten, welche Funktion hat das, warum machen Menschen das?
Sehr gut.
Ne? Mhm. Das ist nicht einfach nur, weil es irgendwie die sonntags, nachmittags beim Tee sitzen und sich irgendwas ausdenken, sondern es hat gesellschaftliche Funktionen. So gerade am Geldverleih haben wir es sehr, sehr klar aufgezeigt. Schon an der Entstehung im Antijudaismus, also im Hochwerten des eigenen durch das Abwerten des anderen. Da liegt auch eine Funktion drin und so weiter. Also das machen Menschen als Gesellschaften, als Gruppen, als Kollektive nicht einfach so, sondern weil es ihnen irgendwas bringt, weil es irgendwie ihnen nützt, weil sie einen Nutzen daraus ziehen.
Mhm.
Und das ist, glaube ich, was wir uns immer wieder klar machen müssen. Vor allen Dingen deswegen auch, weil wir damit vielleicht zu meinem Lieblings, klingt dumm, aber zu dem für mich gewichtigsten Zitat kommen, das wir auch schon mal in einem Workshop benutzt haben, von Primo Levi, der über die Shoah sagt, ja, es ist passiert oder es ist geschehen, folglich kann es wieder geschehen.
Ja.
Darin liegt der Kern all dessen, was wir zu sagen haben. Ja.
Ja.
Der eben auch greift, nicht explizit in Zitat, aber in Verbindung mit dem, was ich gerade gesagt habe, Menschen, das kann immer wieder passieren, weil es immer noch möglich ist, dass diese Funktionen herausgeholt werden. Und das ist ja auch das, was immer noch passiert. Antisemitismus hat immer noch eine gesellschaftliche Funktion. Mhm. Es bringt Menschen was, antisemitisch zu sein. Es bringt Menschen was, rassistisch zu sein. Es bringt Menschen was, sexistisch zu sein. Das hilft ihnen in Anführungszeichen in irgendwelchen Lebenslagen.
Mhm. So.
Und das ist einfach was uns klar macht, es kann immer wieder passieren. Weil das eben keine absurde kranke Idee ist, vielen Dank nochmal, sondern eine Funktion hat, genau.
Mhm.
Ja, zum Antisemitismusbegriff. Du hast ihn gerade schon genannt. Wie heißt der gute Mann? Nicht gute Mann. Daniel Marr, nee, wie heißt der? Wilhelm Marr, der Alte. Genau, der hat diesen Begriff geprägt. Der war Journalist und Hamburger, ich weiß nicht, ob er das jetzt in Hamburg gemacht hat oder nicht, aber wie auch immer. Ja, wieder völlig absurd. Also Antisemitismus ist, um das kurz zu sagen, ja eine Selbstbezeichnung derer, die Juden gehasst haben. Ne? Also irgendwann sozusagen, irgendwann im Laufe der Geschichte, das ist auch für, vielleicht müssen wir nochmal 1492 ganz kurz einbauen, aber was ja im Laufe der Rassismusgeschichte, im Laufe der Aufklärung so relevant ist, ist, dass man irgendwann, am Anfang sozusagen definiert man alles über Religion und sagt, ja, okay, wir dürfen kolonisieren, weil wir Christen sind und weil die anderen keine Christen sind und deswegen ist es sogar unsere Pflicht. Und dann irgendwann in der Aufklärung nimmt ja Religion als primäre Identitätskonstruktion sozusagen, büßt ihren Stellenwert ein. Und an die Stelle rückt etwas anderes und dann geht es um Modernisierung, Kulturalisierung, Entwicklung, blablabla. Und das zieht sich ja bis heute in die Entwicklungszusammenarbeit, diese Narrative. Und im Antisemitismus im Grunde ähnlich, weil irgendwann es eben nicht mehr relevant ist, in Deutschland bin ich Christ oder nicht, also nicht mehr so relevant zumindest, sondern die großen Fragen der Menschheit sozusagen oder der deutschen Gesellschaft sind eben andere, nämlich wie verhalte ich mich zur Modernisierung, zum Kapitalismus, zur Industrialisierung und so weiter. Und daraus entsteht dann eben die Idee, es geht nicht mehr um Religion, sondern es geht um das, was Juden qua Blut vermeintlich sind. Vielleicht magst du nochmal ganz kurz aufgreifen, woher dieses Blutding kommt. Mhm. Wir hatten es in der Entstehungsfolge zu Rassismus schon mal gesagt und auch schon die Parallele gezogen. Vielleicht können wir das mal ganz kurz auffrischen.
Ja, wir können da an das Jahr 1492 denken. Wenn wir 1492 hören, dann kann es sein, dass viele von uns an die sogenannte Entdeckung, in Anführungsstrichen Entdeckung Amerikas durch Kolumbus, war vielmehr eine Eroberung, denken. Davor ist allerdings auch noch was anderes passiert in diesem Jahr 1492, und zwar die sogenannte Reconquista. Reconquista bedeutet so viel wie Wiedereroberung. Und zwar ist es so, dass die christlichen Könige, die tun sich quasi zusammen, die bündeln ihre Kräfte mit ihren Heeren, mit ihrem Militär und rückerobern die iberische Halbinsel, also was heute Spanien ist. Und die stand seit dem 8. Jahrhundert unter muslimischer Herrschaft. Naja, und die Christen, die übernehmen dann wieder die Kontrolle über diesen Bereich und stellen Musliminnen und Jüdinnen vor die Wahl. Die sagen, Leute, ihr müsst zum Christentum konvertieren oder ihr verlasst das Land. Tatsächlich ist es so, dass viele Menschen dann auch konvertieren, das sagen uns die Historikerinnen und die Historiker. Aber die Menschen werden danach trotzdem weiter verfolgt. Und da wird dann, in dem Moment wird gesagt, du darfst nur hier bleiben, wenn du drei dieser Punkte erfüllst. Wenn du drei Punkte erfüllst. Du musst weiß sein, du musst Spanisch sprechen und du musst christlich sein. Mhm. Und in diesem Moment werden Blut und Kultur, also in dieser Logik werden Blut und Kultur vermischt. Und deswegen ist es auch häufig so, dass wir TrainerInnen vom in Anführungsstrichen, modernen Rassismus sprechen oder dass wir sagen, 500 Jahre Rassismus dekonstruieren oder deinstallieren, weil da sind die modernen Anfänge des Rassismus.
Genau. Und da ist eine Parallele, ne, eben in der Art und Weise, wie christliche Herrscher, die übrigens, Rückeroberung ist irgendwie ein dummer Begriff, weil seit 711 ist Spanien muslimisch und 1492 wird es zurückerobert, in Anführungszeichen, ist also länger muslimisch gewesen als vorher christlich. Da werden sozusagen MuslimInnen und JüdInnen von Christen gleichermaßen mit dieser Ideologie belegt. Ja, man sagt ihnen konvertiert oder geht. Und dann konvertieren sie in großer, großer Zahl erreichen dadurch gesellschaftliche Stellungen. Ja? Und auf einmal ist der Jude, der vorher irgendwie, was weiß ich, für einen Job hatte, auf einmal ist er irgendwie General in der Armee. Und das passt den Christen nicht, die gerne General in der Armee sein wollen. Und da sehen wir wieder die Funktion. Wir sehen wieder, okay, die Leute machen es nicht, weil sie irgendwie bescheuerte Gedanken haben, sondern weil sie davon profitieren, gewisse Teile der Bevölkerung auszugrenzen, weil sie damit Zugang zu bestimmten gesellschaftlichen Positionen bekommen. Genau, und daher kommt dieser Begriff des Rassismus vermutlich, also von Razza, von Razza, beziehungsweise vom arabischen Ras, haben wir, glaube ich, schon mal erzählt vom Kopf. Ne? Genau, und da ist dieses Blutding, ja, wie du gerade gesagt hast, wird so rein gemischt. Also da entsteht sozusagen schon eine rassistische Grundlage, die eben nicht mehr, oder beziehungsweise da kippt es so von Religion zu Dings. Und vielleicht an dieser Stelle auch mal Martin Luther zu erwähnen, ja, der ja auch anfängt mit der Idee, man könnte ja die Juden konvertieren und deswegen soll man nett zu ihnen sein. Und als er dann feststellt, es funktioniert nicht, sagt er, dann brennt halt ihre Synagogen nieder. Mhm. Also und auch da schon so eine rassistische Komponente, ja, weil er sagt, da gibt es religiös nichts zu holen. So, und wir müssen sie aufgrund ihrer Existenz als Volk vernichten irgendwie oder bekämpfen.
Ja. Und zur Reconquista haben wir übrigens eine eigene Folge gemacht. Schaut gerne mal überall, wo es Podcasts gibt, bei Spotify, aber auch bei YouTube. Wenn ihr mögt, hört da gerne noch mal rein. Apropos genau. Hören, also mein Audioprogramm, das sagt mir, wir hätten hier noch Aufnahmezeit für 249 Stunden und 44 Minuten. Wir können also gerne weitermachen, aber wenn ich so auf die Uhr gucke, dann muss ich feststellen, dass wir schon so ungefähr eine Stunde in dieser Folge sind, oder, Yannick?
Ja, das ist richtig. Vielleicht sollten wir noch einmal diesen Antisemitismusbegriff jetzt klären gemeinsam und dann einen Punkt machen und beim nächsten Mal dann weitermachen mit den verschiedenen Formen und der Art und Weise, wie wir darüber reden können. Ja, vielleicht wäre das eine ganz gute Idee. Was meinst du? Dann würde ich nochmal versuchen, diesen Antisemitismusbegriff kurz herzuleiten. Ich hatte es ja gerade schon gesagt, ne, dieser Willem Maher kommt jetzt mit diesem Begriff um die Ecke und erfindet ihn sozusagen als glorreiche Selbstbezeichnung. Ja, also Religion beginnt weniger eine Rolle zu spielen und man ist der Meinung, okay, die Welt ist irgendwie aus den Fugen geraten, kapitalistische Entwicklung und irgendwie Industrialisierung und so ein durchaus kritischer Blick auch, der da Bestand auf sozusagen Ausbeutungsverhältnisse und Machtverhältnisse und blablabla. Und da hat man gesagt, okay, easy Leute, die Juden sind an allem schuld. So. Und das ist das, was ich vorhin meinte mit dieser Zweiteilung, die keine Teilung ist, sondern die zusammengehört von der Definition, was ist eigentlich Antisemitismus? Nämlich das eine klare Feindschaft gegenüber Juden, aber damit verbunden eben auch sehr häufig eine Weltanschauung, also ein Blick auf globale Verhältnisse, die man häufig in Zusammenhang bringt eben mit dem Jüdischen. Und das ist das, was sozusagen der Ursprungsmoment dieses Antisemitismusbegriffes ist. Das, vielleicht sollten wir noch ganz kurz eine Jahreszahl da reinwerfen. Wann hat er das gesagt? 1877?
1879.
Glaube ich, genau. Ne? Und da sagt er, okay, pass auf, die Welt ist aus den Fugen geraten, die Juden sind schuld und wir engagieren uns jetzt als Gegner dieser Juden, um die Welt wieder irgendwie in die Fugen zu bringen und wir nennen uns selbst Antisemiten. Daher kommt dieser Begriff. Und dann ist er, hat er sich durchgesetzt, ja, im Laufe der Zeit als Bezeichnung dessen, was ja, wir heute in dieser Folge besprechen. Und wie anfangs gesagt, im Grunde ist es halt ein bekloppter Begriff, weil, ja, ne, das ist halt das, was einem manchmal auch auf Facebook oder sonst wo begegnet. Ich kann gar kein Antisemit sein, ich bin Araber und ich bin nicht mir selber gegenüber feindlich, weil ich bin auch ein Angehöriger einer semitischen Gruppe. So, das ist nicht, was Antisemitismus meint. Also Antisemitismus meint im Grunde nicht das, was es wortwörtlich bedeutet, sondern entsteht eben aus dieser Idee. Die Juden sind an allem schuld, die Welt ist schlecht, weil es Juden gibt und das müssen wir bekämpfen, dafür gründen wir Vereine. Und das ist das, was dann in großer, großer Zahl passiert ist. Man hat Vereine gegründet, sich organisiert als explizite Jüdinnen und Judenfeinde, als Antisemiten, als Selbstbezeichnung. Vielleicht abschließend sehr, sehr wichtig, auch das habe ich nochmal aus dieser Arte-Dokumentation mitgenommen. Und das ist was, glaube ich, im Umgang mit Antisemitismus und auch Rassismus sehr wichtig ist. Es gab immer, immer, immer Widerstand. Ja, es gab immer Widerstand. Es gab auch sehr häufig sehr erfolgreichen Widerstand. Und wir haben viele Episoden vielleicht eher in der Geschichte, wo der Widerstand eben so erfolgreich war, dass auch Jüdinnen und Juden große Erfolge gezielt haben, eben sich emanzipiert haben, große Fortschritte gemacht haben und so weiter. Nie so, wie es hätte sein sollen. Da brauchen wir uns jetzt irgendwie keine Illusionen von machen. Der Widerstand hat nie gereicht. Aber es gab ihn immer. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Teil einfach der Erzählung, wenn wir über diese Unrechtsideologien reden, auch klar zu machen, es gab Widerstand. Es gab auch Widerstand nicht nur von Jüdinnen und Juden, sondern nicht alle haben gedacht, oh, das ist ja eine total gute Idee, sondern auch schon damals war Leuten klar, das geht nicht.
Lieber Yannick, es ist spät. Der Pascha muss ins Bett.
Ja, gehen wir ins Bett.
Aber es ist ein deutscher Pascha übrigens.
Ja, wir könnten auch dazu noch eine Folge machen, aber dann rege ich mich zu sehr auf, glaube ich.
Wir können ihn ja einfach mal versuchen einzuladen. Wir
ein, ja. Okay, ich glaube, wir stellen in Aussicht, dass wir das Thema vertiefen in der nächsten Folge.
Mit der notwendigen Ernsthaftigkeit auf jeden Fall.
Genau.
Aber wir lassen uns die gute Laune natürlich nicht nehmen und freuen uns, wenn wir uns das nächste Mal hören.
So sieht's aus. Bis dahin, lasst uns wissen, was ihr denkt, wo wir antisemitische Stereotypen reproduziert haben, ohne es zu wollen, wo wir Sachen nicht gesehen haben oder unscharf dargestellt haben. Zu einfach, wie auch immer. Genau, korrigiert uns gerne, gebt uns Inspiration für weitere Folgen. Lasst uns eure Gedanken da. Am einfachsten auf Instagram, Islamfragen Podcast oder auch auf unseren privaten Seiten. Ercan Karici und Yannick Fenus. Mit diesen Worten habt einen guten Abend, Tag, Nacht, Nachmittag, wo auch immer ihr gerade seid.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.